von Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot Podcast, Folge 325. Und der FC Bayern München, die Männer des FC Bayern München, haben sich qualifiziert für das Viertelfinale der Champions League, haben aber zuvor wahrscheinlich auch den letzten Funken Hoffnung am Wochenende verspielt, den es noch gab in der Bundesliga. Und der Rückstand auf Bayern 04 Leverkusen ist dort auf 10 Punkte angewachsen. Und die Frauen haben auch gespielt, ebenfalls K.O.-Spiel, im DFB-Pokal in Jena und dort mehr oder weniger souverän mit 3:0 gewonnen und sind damit ins Halbfinale eingezogen. Und das alles wollen wir heute besprechen in unserer Podcast-Folge Nummer 325. Und das mache ich nicht alleine, sondern heute sind wir mal in Anführungsstrichen nur zu zweit, weil wir zu einer relativ unchristlichen Zeit aufnehmen, nämlich an einem Nachmittag, wo Leute normalerweise andere Dinge zu tun haben, als im Mir ist ein Rot-Podcast zu Gast zu sein. Umso glücklicher bin ich, dass ich überhaupt jemanden gefunden habe, nämlich Elisha. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du die Zeit vor allem auch hast, mit mir hier diese Notlösung quasi in dieser Woche anzugehen.
Ja, hallo Justin, immer gerne. Ich meine, die Notlösung bin ich natürlich auch immer sehr gerne. Was ich noch anmerken wollte ist, einmal ist Andreas nicht dabei und schon gewinnt wieder der FC Bayern. Also die Zeichen stehen darauf, dass wirklich der Seuchenvogel real ist, würde ich sagen.
Gut, wir müssen ja auch dazu sagen, eigentlich sollte Andreas ja heute mit dabei sein. Also ganz fair sind wir da auch nicht. Andreas hat relativ kurzfristig abgesagt aus privaten Gründen. Insofern, das war schon
Liebe Grüße und gute Besserung an Andreas auf jeden Fall.
Genau, das war ja so, dass er dann nach dem Spiel abgesagt hat. Also eigentlich war es ja schon geplant. Das heißt, wenn der Fluch so richtig real wäre, dann hätte der FC Bayern gestern ja trotzdem verloren. Dann hätten wir heute allerdings auch eine kräftige Ausrede gehabt. Also von daher, wir können Andreas natürlich immer noch das Freiburg-Spiel in die Schuhe schieben.
Auf jeden Fall.
Das werden wir dann später noch besprechen, was da eigentlich los war. Ansonsten von mir der übliche Hinweis, dieser Podcast finanziert sich natürlich nicht nur durch Luft und Liebe, auch wenn wir mit Luft und Liebe oder wenn wir sehr gerne von euch auch Luft und Liebe bekommen, aber wir finanzieren uns natürlich auch und vor allem durch die Gelder, die ihr uns zukommen lasst. Eure Unterstützung ist extrem wichtig für den Podcast, ist extrem wichtig für den Blog mirsanrot.de, wo wir auch regelmäßig Analysen, Meinungen, Einordnungen haben, so wie wir es auch im Podcast tun, dort eben in schriftlicher Form zu diversen Themen, wo wir auch Spielberichte und Analysen liefern. Das ist viel Arbeit, das frisst viel Zeit, Woche für Woche, auch wenn wir viele AutorInnen dazu bekommen haben, ist das immer noch extrem viel Arbeit, die dahinter steckt. Und insofern, haben wir große Ziele mit dem Blog, mit dem Podcast. Und diese großen Ziele können wir nur verfolgen, wenn wir die Unterstützung von euch bekommen. Wie ihr das tun könnt, warum ihr das tun solltet und was wir konkret mit eurem Geld machen und welche Ziele wir vor allem auch konkret verfolgen und wie wir die erreichen wollen, all das erfahrt ihr ganz kompakt, übersichtlich und auch transparent auf mirsanrot.de/unterstützen. Den Link findet ihr in den Shownotes und ihr findet den Link dazu natürlich auch auf unserer Website auf mirsanrot.de, auf einem der Banner oder oben rechts ist es, glaube ich, da steht auch nochmal unterstützen, da könnt ihr auch draufklicken und dann bekommt ihr alle Infos und könnt euch entscheiden, ob ihr Bock habt, uns und unser Projekt mitzufinanzieren und mitzutragen und ob ihr die Quantität und Qualität, die wir zum FC Bayern und rund um den FC Bayern München liefern, unterstützen wollt. Wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen. Ich glaube, das steht außer Frage. Ja, Elisha, dann lass uns mal sprechen über die Bayern Frauen. DFB-Pokal, 3:0 haben sie gewonnen gegen Carl Zeiss Jena, sind relativ früh auch in Führung gegangen, in der 12. Spielminute durch einen Kopfball von Pernille Harder. Dann in der 14. Minute hat Damjanovic nachgelegt mit dem 2:0 und kurz vor der Pause ist es nochmal Damjanovic, die in der 42. Spielminute ebenfalls per Kopf auf 3:0 erhöht. Das ist dann gleichzeitig auch schon der Endstand, weil in der zweiten Halbzeit das Spiel eher so, dahin prasselt, wie man es so gewohnt ist, also kontrolliert zu Ende gebracht. Du warst vor Ort, du warst in Jena im Stadion. Was waren so deine Eindrücke von dem ganzen Spiel und auch vom Drumherum?
Ja, wie du richtig sagst, ich hatte erfreulicherweise die Möglichkeit, am Dienstag mit live vor Ort zu sein. Und wir waren im Stadion eben von Carl Zeiss Jena, das jetzt auch gerade neu gebaut wird, das noch nicht ganz fertig ist, dass ein paar Tribünen sind quasi noch im Rohbau. Nichtsdestotrotz konnte Carl Zeiss jetzt mit 3000 Zuschauern und Zuschauerinnen einen neuen Zuschauerrekord aufstellen. Das heißt, da ist schon mal ein bisschen was geboten gewesen. Und dementsprechend war die Atmosphäre auch schön. Es waren tatsächlich auch 10 bis 15 Bayern-Ultras oder ja Fans mit dabei, die gefühlt auch wirklich mehr Stimmung gemacht haben mit ihrer Trommel als die restlichen knapp 3000 Jena-Fans. Das heißt, insofern waren auch die roten Fans gut vertreten gewesen. Und zum Spiel hast du schon letztendlich die prägnanten Sachen genannt. Bayern war von Minute 1 komplett überlegen, hat mit einem sehr, sehr hohen Pressing die Jena-Mannschaft unter Druck gesetzt und hat sie eigentlich kaum zum Atmen kommen lassen. Also gefühlt waren die Ballbesitzphasen von Jena immer bei, ja, ich sag mal, 3 bis 5 Sekunden, bevor dann wieder Bayern am Ball gekommen ist. Und sowohl was die Ballsicherheit als auch was die Spielgeschwindigkeit anbelangt, war das eine komplett überlegene Leistung. Und gerade auch mit hohen Bällen auf die Flügel und dann eben auch mit Flanken auf Schüller und dann auch später auf Harder, waren das wirklich Mittel, wo Jena wenig entgegensetzen konnte. Also insofern wirklich, ja, ein deutlicher Klassenunterschied, der zu sehen war. Und eben auch Bayern dann relativ schnell den Deckel drauf gemacht mit den 3 Toren in der ersten Halbzeit. Wie du sagst, in der zweiten Halbzeit gab es dann ein paar Wechsel. Julia Quinn wurde unter anderem auch mit geschont. Und dann wurde natürlich ein bisschen Tempo rausgenommen. Auch die Torhüterin von Jena, Janning, konnte sich noch ein bisschen auszeichnen und hat 2 bis 3 wirklich sehr gute Torchancen von Bayern verhindern können. Das heißt, auch da war noch ein bisschen ja, individuelle Klasse vorhanden, was dann noch ein bisschen die zweite Halbzeit getragen hat. Aber letztendlich gab es nie einen Zweifel daran, dass Bayern das über die Zeit schaukeln kann und dementsprechend auch ganz, ganz souverän ins Halbfinale einzieht, wo es jetzt dann ja auch gegen Frankfurt gehen wird.
Genau, am 30. März geht's daheim gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, ganz wichtig für die Bayern, dass sie dieses Spiel auch zu Hause absolvieren können. Das zweite Halbfinale oder die zweite Halbfinalpaarung bilden Wolfsburg und Essen. Also auch das eine sehr interessante Partie, die auf dem Papier natürlich erstmal relativ deutlich klingt, muss aber gar nicht so deutlich sein. Ich glaube, Essen hat jetzt neulich auch in München bewiesen, was sie für ein unangenehmer Gegner sein können, auch wenn die Bayern dort mit 2-0 auch in der Bundesliga gewonnen haben. Aber auch das Spiel, was sie gegen Wolfsburg mit 1-3 zwar verloren haben, aber ja auch da relativ lange Paroli bieten konnten. Also das wird sicherlich interessant. Essen, eine der stärkeren Mannschaften in der Bundesliga in dieser Saison, machen da wirklich auch einen guten Job und glaubt, dass das zwei hochinteressante Halbfinals werden. Klar, Bayern-Wolfsburg liegt jetzt so ein bisschen auf dem Serviertisch, sage ich mal, oder auf dem Serviertablett. Aber das muss gar nicht sein. Also klar, Bayern-Frankfurt ist ohnehin sehr, sehr offen. Frankfurt in dieser Saison zwar jetzt gerade mit einigen Schwankungen auch und nicht gerade in Bestverfassung, aber grundsätzlich natürlich eine Partie, die in den vergangenen Jahren eigentlich immer sehr, sehr knapp war. Und dann, wie gesagt, auch Wolfsburg-Essen sehr, sehr spannend. Andererseits natürlich Bayern-Wolfsburg auch deshalb charmantes Finale, weil wir ja da den Oberdorfwechsel unter anderem auch haben. Also da könnten sich wieder einige Geschichten, die nur der Fußball schreibt, sozusagen im Finale dann tummeln. Also hochinteressante Halbfinalpaarungen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, gerade auch da das in der Liga auch noch wirklich sehr knapp ist zwischen Bayern und Wolfsburg, könnte das eben auch wirklich im Pokal nochmal das Duell werden, auf dem sich dann die Blicke richten werden.
So ist es. Und die Bayern haben ja jetzt schon quasi eine Generalprobe. Am 9.3. am Samstag geht es nach Frankfurt, dort in einem sehr wichtigen Auswärtsspiel in der Bundesliga. Samstag 13 Uhr, Spiel, was die Bayern unbedingt gewinnen müssen. Denn ja, Wolfsburg, du hast es gesagt, in der Liga ist es sehr, sehr eng. Einen Punkt Vorsprung haben die Bayern nur. Wolfsburg spielt am Montag gegen RB Leipzig zu Hause. Ist ein Spiel, was sie normalerweise gewinnen sollten. Die Woche darauf spielen sie dann in Hoffenheim. Auch das wird sicherlich eine interessante Partie. Und ja, dann haben sie auch schon das Topspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga in Wolfsburg, das am 23.3. stattfindet. Also aus Sicht der Bayern auch sehr, sehr spannende Wochen. Jetzt erst das Duell in Frankfurt, dann daheim gegen RB Leipzig, dann eben, wie gesagt, in Wolfsburg das Bundesliga-Topspiel und am 30.3., 7 Tage später, auch das vorhin schon genannt, das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also der März könnte quasi alle Titel ein Stück weit vorentscheiden. Das ist sehr, sehr interessant aus Bayern-Sicht, sicherlich auch aus Wolfsburg-Sicht, aber wir sind ja nun mal ein Bayern-Podcast und ich bin wirklich gespannt, wo es dahin geht. Glaube, dass wir da einen hochspannenden Bundesliga-März auch erleben werden.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, dann lass uns mal über das hochspannende Bundesligaspiel der Bayern-Männer sprechen, Elisha. Die Bayern waren zu Gast in Freiburg, sind dort früh in Rückstand geraten durch ein sehr schönes Tor von Christian Günther in der 12. Minute. Mathis Tell von Anfang an, sein erster Start in dieser Saison in der Bundesliga, macht in der 35. durch ein nicht minder schönes Tor den Ausgleich. Dann läuft es in der zweiten Halbzeit bisschen besser für die Bayern. Sie kommen gut raus aus der Kabine, kriegen die Kontrolle übers Spiel, ohne so richtig zwingend zu werden. Aber eine Einzelaktion von Jamal Musiala macht dann in der 75. Minute den vermeintlichen Unterschied. Und die Bayern gehen mit 2:1 in Führung. Und gerade als man ja so ein bisschen das Gefühl auch hat, jetzt schaukeln sie es vielleicht doch runter bis zur 90. und kommen mit diesem relativ dünnen Sieg dann auch über die Ziellinie, ist es Lukas Höhler, der nach einem Einwurf in der 87. Minute das 2:2 macht und für große Ernüchterung bei den Bayern sorgt und für viel Turbulenzen wieder auf Social Media. Elisha, was war dein Eindruck von dieser Partie? Erstmal ganz allgemein gefragt.
Na, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass nach dem Sieg gegen Leipzig jetzt auch in der Liga zumindest so eine Art, ich sag's mal, Restoffensive für den Rest der Saison nochmal aufflackert. Das ist leider ein bisschen wieder untergegangen. Man muss natürlich sagen, es war eine graduelle Steigerung, wenn man jetzt mal die Spiele vor dem Leipzig-Spiel anguckt, dann war natürlich das Spiel gegen Freiburg auch da wieder ein Ticken besser. Tell hat ein paar Akzente gesetzt, Musiala war gefühlt so der Lichtblick in dem Spiel, allerdings natürlich auch sehr isoliert. Das heißt, man hat wirklich versucht, alle Bälle auf Musiala zu spielen und der sollte dann mit dem Ball irgendwas machen. Hat ja dann auch beim zweiten Tor tatsächlich geklappt und mit einer unglaublichen Weltklasseleistung, wie er da von der linken Seite in den Strafraum dribbelt, letztendlich gegen 3 oder 4 Gegenspieler sich durchsetzen kann und dann trocken ins lange Eck abschießt. Also das ist schon wirklich brillant gewesen. Aber man hat wieder den klassischen Eindruck gewonnen. Die Bayern haben den Ball, die Bayern spielen den Ball irgendwie in die gegnerische Hälfte und überlegen sich dann, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Ball? Und das ist natürlich so ein bisschen der Eindruck, der bleibt und der auch so ein bisschen repräsentativ für das gesamte Offensivspiel im gefühlt letzten halben Jahr auch steht. Und da hat man letztendlich auch nicht wirklich eine große Änderung gegen Freiburg sehen können. Es waren dann eben diese Einzelaktionen, es war Tell, es war Musiala. Letztendlich muss man fairerweise auch sagen, dass dann eigentlich der Sieg, wenn auch ein knapper Sieg, verdient gewesen wäre, aber dann natürlich Freiburg wieder Freiburg-Sachen macht und dann kurz vor Ende nochmal den Ausgleich schießt und dementsprechend war es dann ein gebrauchter Freitag für die Bayern und man hat ja dann fast schon den Eindruck gewonnen, Tuchel sollte jetzt wieder dann sofort rausgeschmissen werden. Bleibt er noch bis Rom und so weiter und so fort. Aber da hatten wir jetzt natürlich Stand heute einen anderen Eindruck von dieser Gesamtsituation.
Ja, Musi alles alleine machen. Da haben wir ja vier Episoden bisher schon im Podcast gehabt. Das hätte die fünfte werden können, wenn wir nach dem Freiburg-Spiel direkt wieder aufgenommen hätten. Das war schon eine Monsterleistung dort beim Tor, aber auch vorher natürlich, wie Musiala da eingebunden war, beziehungsweise wie er sich da auch immer wieder versucht hat, dann auch den Platz zu verschaffen und seine Dribblings. Ich weiß gar nicht, ob ich so hundertprozentig zustimmen würde bei der These, dass der Sieg dann am Ende verdient gewesen wäre. Also ja, es gab eine Leistungssteigerung, vor allem im zweiten Durchgang. Aber es war schon auch eine relativ schwache Leistung in der ersten Halbzeit, wo Freiburg aus meiner Sicht auch mehr als dieses eine Tor erzielen kann, vielleicht sogar muss. Jetzt gar nicht mal so sehr von den Abschlüssen her, aber von den Spielanteilen, die sie hatten und wie oft sie auch in der Bayern-Hälfte einfach gefährlich aufgetaucht sind. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass Freiburg da deutlich besser in die Partie gekommen ist und auch in der ersten Halbzeit das bessere Team war. Zweite Halbzeit, wie gesagt, Bayern ein bisschen kontrollierter, aber auch nicht zwingend genug. Also ich hatte nicht das Gefühl, hier klingelt es jetzt jeden Augenblick, sondern je länger diese zweite Halbzeit dann auch gedauert hat, das war wieder ein guter Start in die Halbzeit. Man hat sich dort dann auch mit ein bisschen Druck auch geschafft, die ein oder andere ganz ordentliche Torchance herauszuspielen. Aber je länger dann diese Halbzeit auch dauerte, desto zurückhaltender wurden die Bayern irgendwie auch wieder. Dann hat man in der 71. glaube ich schon diesen einen Abschluss von Musiala gehabt, der ganz gut war, der hätte reingehen können. Dann diese Einzelaktion von Musiala, Messi-esque, wie er da das 2:1 erzielt. Aber auch danach dann wieder. Also Tuchel wechselt dann aus meiner Sicht ein bisschen seltsam, bringt dann Verteidiger für einen Offensivspieler, nämlich Upamecano für Jamal Musiala. Hat ja im zweiten Durchgang auch schon auf Dreierkette umgestellt. Ich weiß nicht, also gerade nach dem, weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber gerade dann auch nach dem 2:1 aus Bayern-Sicht, war es mir zu lethargisch, zu passiv, zu abwarten, auch zu ängstlich wieder. Also das ist ja was wir in der Vergangenheit häufig auch besprochen hatten im Podcast, dass die Bayern große Angst davor haben, Fehler zu machen, statt auch mal das Risiko zu suchen und wirklich auch Lust drauf zu haben, zu attackieren, beziehungsweise auch Lust darauf haben, Fußball zu spielen und offensiv Fußball zu spielen, was gar nicht bedeutet, dass sie bei einer Führung ins offene Messer laufen sollen, aber schon auch ihren Stiefel weiter durchziehen, schon auch den Druck aufrechterhalten, schon auch kontrolliert aufs dritte Tor gehen. Und das alles habe ich nicht gesehen. Und insofern hat sich das für mich am Ende auch wieder so ein bisschen angedeutet, dass dieses 2:2 irgendwann dann irgendwie auch fallen kann. Und deshalb finde ich es gar nicht so unverdient, dass am Ende dieses 2:2 dasteht.
Ja, letztendlich dieses Gefühl, dass Bayern wirklich die Führung nicht mehr über die Zeit bringen kann mit Dominanz, die hat man ja schon länger. Und das Tuche, wie du es auch ansprichst, dann wirklich nochmal Upamecano als Innenverteidiger bringt für den Offensivspieler. Das war vielleicht auch nochmal psychologisch auch nochmal die Kirsche auf der Sahne, wo dann vielleicht auch nochmal der Eindruck kam, oh Gott, müssen wir jetzt wirklich nochmal zittern? Wie schaut es jetzt aus? Müssen wir uns hinten reinstellen? Und das hat man dann wirklich gemerkt, dass es dann nochmal eine große Verunsicherung gab, ob durch den Wechsel oder einfach auch allgemein, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es genau das. Also man fragt sich wirklich, wie soll eigentlich Bayern, die ja eigentlich über lange Zeiten die ja auch die knappen Führungen einfach durch Ballbesitzspiel, durch Passspiel, durch sicheres Passspiel locker über die Zeit bringen konnten, hat man inzwischen wirklich das Gefühl, ja, man ist froh, wenn man jetzt quasi einfach mit Restverteidigung sich noch irgendwie hinten reinstellen kann und blocken kann, aber da ist wirklich wenig von Souveränität noch zu erahnen und das hat man dann wirklich leider in dem Fall auch gemerkt, indem dann wirklich noch das Tor fällt, kurz vor Schluss und da muss man sagen, es hat sich angedeutet und ja, das sind dann wieder zwei Punkte, die flöten gehen auf Leverkusen. Leverkusen gewinnt natürlich dann auch wieder, was ja fast zu erwarten war in einem auch klaren Spiel, auch mit einer roten Karte bei für den Gegner von Leverkusen in dem Fall. Für Köln, dankeschön. Und dann ist natürlich, ja, wie du sagst, letztendlich die Meisterschaft jetzt endgültig gelaufen, also 10 Punkte aufzuholen. Da müsste schon wirklich sehr, sehr viel passieren und das ist, glaube ich, Stand jetzt schon sehr unrealistisch.
Ja, oder so wie es Thomas Müller nach dem Lazio-Spiel gesagt hat, man muss jetzt versuchen als FC Bayern dem Fußballgott noch eine Chance zu geben. Dann hat irgendein Reporter hat dann zu ihm gesagt, ja, oder der Fußballgott muss euch eine Chance geben. Und dann meinte Thomas Müller, ja, vielleicht auch, aber wir wollen ihm natürlich auch die Chance geben, die Klischees zu bestätigen, auch wenn es gerade nicht nach Vizekusen aussieht, so nach dem Motto, dann will man wirklich wenigstens versuchen, jetzt seine Spiele dann auch zu gewinnen. Für den FC Bayern geht es in der Bundesliga jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Mainz. Auch das sicherlich kein Selbstläufer in Darmstadt, also diese ganzen abstiegsbedrohten Teams natürlich auch, wo man dann schauen muss, dass man dort wirklich dann auch gegen Teams spielt, gegen die man sich bisher auch in diesem Jahr sehr, sehr schwer getan hat. Dann auch schon am 30. März das Duell mit Dortmund, Heimspiel in der Allianz Arena, ja, der El Crisico, wenn man so will. Also das wird sicherlich auch nochmal ein interessanter März für die Bayern aus Bundesliga-Sicht, wenngleich man auch sagen muss, wie du es schon richtig erwähnt hast, 10 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen, und Leverkusen macht nun wirklich nicht den Eindruck, dass sie nochmal reinrutschen in so eine Vizekusen-Krise, auch wenn zur Wahrheit so ein bisschen auch dazugehört, dass Leverkusens Spiele zuletzt in der Bundesliga nicht immer so souverän waren. Aber sie haben die Spiele eben gewonnen, und wie heißt es so schön, mit solchen Leistungen wirst du dann am Ende Meister. Und ja, deshalb, also ich glaube tatsächlich auch nicht mehr dran, dass die Bayern es schaffen, aber Thomas Müller hat schon einen Punkt, also du musst im Rhythmus bleiben, du musst versuchen, jetzt deine Punkte auch irgendwie in der Bundesliga zu holen und irgendwie darauf hoffen, dass Leverkusen vielleicht mal den einen oder anderen Punkt liegen lässt und dann nochmal ins Nachdenken kommt, aber dafür ist der Abstand von 10 Punkten einfach auch aktuell zu groß, um da groß ins Träumen zu geraten.
Und was man vielleicht auch nochmal sagen kann im Kontrast Bayern und Bayer Leverkusen, Leverkusen schafft das eben genau das, auch in knappen Spielen, auch in aufreibenden Spielen gegen Gegner, die tief stehen, dann, wenn die Führung vorhanden ist, einfach das auch dann wirklich souverän einfach runterzuspielen. Und das ist einfach genau das, was Bayern abgeht. Man hat auch wirklich gegen Freiburg mit Kimmich auf rechts auch einen Unsicherheitsfaktor gehabt, muss man leider auch sagen, der wirklich viele, ja, unkontrollierte oder auch einfach Fehlpässe gespielt hat, die dann ja auch zum Teil wirklich Freiburg auch eingeladen haben. Und das war nicht nur Kimmich, sondern eben auch grundsätzlich das Aufbauspiel von Bayern, hatte man das Gefühl, da war eine große Unsicherheit drin. Und ja, da muss man sich dann schon mittelfristig fragen, wie sich das ändern kann. Wir haben ja jetzt auch gestern gegen Lazio gesehen, wie es auch anders gehen kann. Und dementsprechend muss man das dann eigentlich auch mitnehmen in die Bundesliga, um da nochmal ein bisschen zumindest sich einigermaßen positiv aus der Sphäre zu ziehen und, wie du sagst, vielleicht nochmal dem Fußballgott eine Chance zu geben.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, dann lass uns doch gleich mal über das Lazio-Spiel sprechen. Wenn du schon die Brücke so baust, dann nehme ich das natürlich dankend an. Der FC Bayern München ging ja in dieses Heimspiel gegen Lazio Rom im Achtelfinale der Champions League mit einem 0:1 Rückstand aus dem Hinspiel. Ist allen bekannt, rote Karte Dayot Upamecano, Elfmeter Ciro Immobile, und dann stand es 1:0 für Lazio und die Bayern konnten das nicht mehr korrigieren. Das haben sie jetzt im Rückspiel nachgeholt. Gewinnen mit 3:0 gegen Lazio, sind okay in die Partie gestartet, haben dann wieder so ein bisschen auch den Faden verloren, würde ich sagen, aber genau in diese Phase rein kommen sie dann doch nochmal gegen Ende der ersten Halbzeit, haben Glück, dass Immobile auf der einen Seite nicht trifft, dass Kane quasi nicht im direkten Gegenzug, aber fast im direkten Gegenzug das 1:0 für die Bayern erzielt und dass Thomas Müller dann in der 45. plus 2 nochmal auf 2:0 stellen kann, hat natürlich auch nochmal Sicherheit bei den Bayern. Oder hat den Bayern nochmal Sicherheit gegeben. In der zweiten Halbzeit ist es dann in der 66. Minute nochmal Harry Kane, der auf 3:0 erhöht. Und so ist es dann am Ende, ich glaube, hier gibt es keine zwei Meinungen, ein hochverdienter Sieg für die Bayern. Expected Goals auch mit 3,4:0,4. Sehr, sehr deutlich pro FCB. Und man zieht damit ins Viertelfinale ein und wahrt sich vielleicht die letzte Titelchance, die letzte realistische Titelchance in der Champions League in dieser Saison. Auch hier die allgemeine Frage, wie war dein Eindruck von diesem Spiel, Elisha, gerade auch im Kontrast zum Freiburg-Spiel?
Ja, den Kontrast würde ich wirklich gerne aufmachen, weil ich habe das gestern angeschaut, das Spiel, und mir ist so ein bisschen was aufgegangen, wo ich mir dachte, das ist eigentlich genau der Fußball, den gefühlt Thomas Tuchel schon die ganze Saison spielen lassen will. Also es war offensiv kontrolliert, aber nicht ungefährlich. Das heißt, man ist wirklich häufig zu Abschlüssen gekommen. Er hat zwar kein Feuerwerk abgefeuert, aber hat letztendlich kontinuierlich Lazio unter Druck gesetzt, hat immer wieder die individuellen Offensivspieler in die Positionen gebracht, dass sie eben auch ihre Qualität ausspielen können. Und gleichzeitig defensiv, du hast schon angesprochen, mit einem sehr geringen Expected Goal Against Wert, sind wir hier wirklich, hatte man nie den Eindruck, dass Rom eigentlich wirklich eine große Chance hatte. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit den Kopfball von Immobile, der aber letztendlich auch durch eine sehr unglückliche Aktion zustande kommt, wo ich glaube, De Ligt die Flanke nach oben abfälscht und Dier dann den Ball quasi nur noch unterlaufen kann, weil es einfach wirklich aus kurzer Distanz auch passiert ist und dann eben Immobile vor dem Tor steht und ihn glücklicherweise ihn einfach nicht aufs Tor bringen kann. Aber ansonsten war das wirklich grundsolide defensiv und ich muss auch sagen, De Ligt und auch Dier haben das wirklich auch gut gespielt, sowohl im defensiven Zweikampf als auch in der Spieleröffnung, wo sie wirklich auch viel Ruhe und Souveränität mit reingebracht haben. Kimmich hat sich gefunden auf rechts, hat das auch wirklich solide gespielt. Und dann war das wirklich, defensiv wirklich ordentlich, offensiv mit viel Potenzial und eben auch wirklich dann auch wieder Einzelleistungen, wo Musiala auch wieder besser eingebunden war, also nicht alles alleine machen musste, sondern wirklich auch zusammen mit seinen Mitspielern agieren konnte. Und dementsprechend war das wirklich ein sehr rundes Spiel. Ein Spiel, wo ich nie das Gefühl hatte, Bayern gibt es aus der Hand, ganz im Gegensatz zur Bundesliga. Und dementsprechend ich jetzt wirklich zumindest in dem Zusammenhang positiv drauf gucke. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, warum jetzt diese Steigerung und warum nicht schon viel früher? Aber das ist natürlich mal so ein Aspekt, den man sich dann nach solchen Kontrasten immer fragen kann.
Ja, ich habe da tatsächlich auch mehrere Ansätze, warum das so sein könnte. Erstmal noch ergänzend, also Ciro Immobiles Kopfball in der 37. Minute war auch die einzige wirklich vielversprechende Chance von Lazio. Das sieht man auch im Expected Goals Wert. 0,24 Expected Goals hatte der. Also bisschen Glück für die Bayern, dass er nicht reingeht. Ist aber schon mehr als die Hälfte, macht dieser eine Abschluss aus bei Lazio. Also allein das zeigt natürlich, dass Lazio jetzt nicht so viele Chancen hatte. Und dann würde ich gerne nochmal Thomas Müller zitieren, der in der Mixed Zone gesagt hat, dass, also ich paraphrasiere das jetzt, das ist jetzt kein 1:1 Zitat, aber der ungefähr gesagt hat, Lazio Rom war irgendwo auch ein Gegner, der nicht eklig gespielt hat, also der einem nicht permanent auf den Füßen stand, der einen auch mal hat machen lassen, der schon gut darin ist, auch tief zu verteidigen. Und wenn man die Chancen dann nicht nutzt, so wie im Hinspiel, dann kann es schon auch zäh werden. Aber es ist nicht so dieses eklige, aggressive Verteidigen, immer auf den Füßen zu stehen, wo man kaum Raum hat, wo man sich kaum aufdrehen kann. Und das, glaube ich, hat den Bayern schon auch in die Karten gespielt, dass Lazio da ein bisschen passiver verteidigt hat als der ein oder andere Gegner. Und dazu kommt, auch das hat Müller betont, dass Lazio jetzt in den Umschaltsituationen eigentlich gar nicht so gefährlich war und auch gar nicht so die schnellen Spieler vorne hat, die in der Lage sind, dann einem da so richtig weh zu tun. Insofern, dieses Umschaltspiel war dann relativ zahnlos von Lazio auch. Also ich glaube, dass vieles, was wir in der Leistung des FC Bayern München jetzt auch gesehen haben, darin auch begründet lag, dass der Gegner einfach nicht gut war. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass du im Hinspiel 1:0 verloren hast und das ist richtig und das ist auch eine Leistungssteigerung und ich will das auch gar nicht kleinreden oder sagen, das ist nichts wert. Also ich glaube schon, dass das allein fürs Selbstbewusstsein extrem wichtig auch für die Bayern war, dass sie diese Partie so absolviert haben, wie sie absolviert haben. Also sie haben in den entscheidenden Phasen auch ein Quäntchen Glück gehabt, dass Ciro Immobile beispielsweise seinen Kopfball nicht gegen den Spielverlauf reinmacht, wie es ja in der Vergangenheit häufiger mal passiert ist, dass dann ein Team quasi gegen den Spielverlauf in Führung gegangen ist und die Bayern verunsichert hat damit. Und B, dass man selbst einfach auch bei den Toren, der eine sagt vielleicht, Kane steht richtig, der andere sagt, bisschen Glück war schon dabei, dass der da noch so reingeht. Und das ist sicherlich auch erarbeitetes Glück, weil die Bayern viel mit Dominanz, wie du es schon gesagt hast, auch agiert haben. Aber es ist eben auch Spielglück, was die Bayern in der Vergangenheit häufig nicht hatten. Und deshalb das alles kombiniert mit einem Gegner, der jetzt nicht überragend war, glaube ich, das ordnet das Ganze einigermaßen ein. Und da kann man dann schon auch sagen, es ist eine Leistungssteigerung, aber ich glaube, man sollte sie auch nicht überhöhen.
Ja, also ich habe mir tatsächlich gestern auch ähnliche Gedanken gemacht. Liegt es jetzt am Gegner? Wo sind die grundsätzlichen Änderungen? Ich würde, glaube ich, trotzdem eine Gegenmeinung dazu einnehmen. Also ich würde schon sagen, gerade wenn man jetzt auch die Bundesliga anguckt, wo man zuletzt sich selbst gegen Bochum wirklich schwer getan hat, auch wenn man da sagen kann, die spielen vielleicht ekliger als jetzt vielleicht Lazio in dem Rückspiel. Aber trotzdem ist es ein Champions League Achtelfinale. Es ist immer noch eine Top-Mannschaft in der Serie A, auch wenn natürlich auch in der letzten Zeit da ein bisschen Probleme aufgekommen sind bei Lazio Rom, aber grundsätzlich würde ich die Leistungssteigerung mehr auf Bayern selbst schieben, als auf den Gegner schieben, gerade weil man sich ja, also gefühlt war es wirklich in den letzten Spielen ja gerade egal, gegen wen man spielt, sondern es war eigentlich immer mehr Unvermögen bei Bayern als Leistungssteigerung beim Gegner, und dementsprechend würde ich da schon sagen, gerade diese Souveränität und die Abgeklärtheit, die da zustande kommt, ist natürlich schon auch was, was man auf jeden Fall positiv beachten muss. Auch ein Punkt, den ich vielleicht wirklich da dir mit oder dir geben würde, ist dieses Spiel nach Narrativ, dass diesmal wirklich glücklich verlaufen ist. Du hast angesprochen, wenn Immobile das Tor macht, dann ist Bayern hinten, und dann ist natürlich genau die Frage, wie reagieren sie auf so einen Rückstand und können sie da auch diese Souveränität weiter behalten? Das wäre insofern interessant gewesen, was dann passiert wäre. Glücklicherweise ist es nicht passiert, und letztendlich konnten sie das aus einer Position der Stärke heraus die gesamten 90 Minuten durchspielen. Aber ich würde das einfach ein bisschen positiver sehen und das schon von vielleicht auch einer nachhaltigen Leistungssteigerung ausgehen, die wir hoffentlich jetzt dann auch in den nächsten Bundesligaspielen weiter zu sehen bekommen.
Ja, also ich bin auch bei dir, dass man das grundsätzlich auch als FC Bayern positiv bewerten sollte. Wollte da auch bloß nochmal zur Einordnung das mit reinbringen, dass es halt schon auch ein bisschen mit Spielgeschichte, ein bisschen mit Gegner auch zu tun hat, und das vielleicht auch ein bisschen dankbar war an dem Tag für die Bayern. Trotzdem ist es eine Leistungssteigerung, trotzdem haben sie das kontrolliert über weite Strecken gespielt, trotzdem haben sie sich viele Abschlüsse, ich glaube 24 waren es an der Zahl, auch rausgespielt, wovon auch viele tatsächlich sehr, sehr hochkarätig waren. Also es waren schon viele Dinge, die deutlich besser waren als in den vergangenen Wochen. Und dementsprechend als FC Bayern würde ich auch das absolut positiv sehen und würde versuchen, darauf aufzubauen. Harry Kane meinte ja auch nach dem Spiel, das könnte, bei Amazon Prime hat das, glaube ich, gesagt, das könnte so eine Art Wendepunkt auch nochmal werden für die Saison. Einfach weil man da mit einem, als Spieler auch mit einem richtig guten Gefühl rausgeht. Ja, als Spieler ist dir das ja erstmal komplett egal, was das für ein Gegner ist und wie gut der Gegner ist. Es ist ein Champions League Achtelfinale. Du liegst zurück, du stehst mit dem Rücken zur Wand und lieferst dann eine Leistung ab, die mal mindestens gut ist. Und allein das führt natürlich dazu, dass du auch ein gewisses Selbstvertrauen damit rausziehst aus dieser Partie. Und das musst du dann eben auch mitnehmen. Und da musst du dann auch Konstanz reinbringen. Ich glaube, Konstanz ist der ganz entscheidende Punkt. Also Konstanz ist da das, was ja in den vergangenen Wochen komplett gefehlt hat. Auf einigermaßen okay Auftritte sind dann wieder schlechte Auftritte gefolgt. Dann hast du mal wieder einen einigermaßen guten Auftritt gehabt, dann wieder einen schlechten. Bin da so ein bisschen auch bei Müller, der in der Mixzone dann gesagt hat, dass die Bayern da immer wieder auch innerhalb eines Spiels Phasen haben, wo sie den Faden irgendwie verlieren. Und ich finde, das war auch gegen Lazio wieder ein bisschen zu sehen. Also du gehst dann mit 3-0 in Führung in der zweiten Halbzeit, aber du verlierst in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Faden, wirst ein bisschen passiver. Gerade als du rauskommst aus der Kabine, finde ich, ist es nicht mehr so druckvoll im Spiel nach vorn. Du spielst viel hinten rum, spielst viel quer. Hast da wieder dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Gefühl, dass die Spieler Angst davor haben, jetzt was zu verlieren. Die Situation hat sich natürlich auch verändert. Man ist mit 2-0 vorn. Man ist jetzt in der Position, wo man wirklich auch was verlieren kann. Und glaube, das war den Spielern auch so ein bisschen anzumerken, so dieses Ängstliche. Das war keine lange Phase, war eine kürzere Phase als in den letzten Spielen. Aber du hast das wieder zwischen, ich sag mal, der 45. und ungefähr 60. Minute gehabt. Und dann wurde es wieder ein bisschen druckvoller nach vorn. Und dann machst du auch mit Harry Kane das 3-0. Dann ist der Deckel natürlich auch drauf. Aber vorher diese Phase, und die hat Müller auch angesprochen, die hat mir wieder nicht so gefallen, wo wieder so ein bisschen dieses Ängstliche zu spüren war. Und das ist für mich eigentlich unerklärlich. Klar, du hast sicherlich in den letzten Wochen durch die Ergebnisse und durch die Leistungen auch an Selbstvertrauen verloren. Aber diese Krise kam ja auch schon zustande, weil die Bayern auf unerklärliche Art und Weise mitten in einem Spiel den Faden verloren haben und total, ja, ängstlich einfach auch agiert haben. Und das ist was, was ich bis heute eigentlich nicht verstehe, warum das so ist und wie es da immer wieder zu kommen kann. Und Müller hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht da, deswegen zitiere ich ihn da auch so häufig. Aber das ist so ein bisschen auch meine Gefühlswelt. Nichtsdestotrotz, auch da nochmal betone ich, man ist auch aus dieser Phase wieder relativ schnell in der zweiten Halbzeit rausgekommen und hat das Spiel am Ende sehr souverän und verdient auch gewonnen. Und glaube, dass es ganz entscheidend sein wird, diese positiven Vibes dann auch aus diesem Spiel mitzunehmen und jetzt einfach auch in den Bundesliga-Alltag zu übertragen.
Ich glaube, der Unterschied, der da mir noch aufgefallen ist, ist, dass diese Phasen auf jeden Fall da waren, wo dann diese leichte Unsicherheit wieder aufkam, aber im Gegensatz zu den Spielen davor, diese Phasen nicht mit der defensiven Instabilität zusammengefallen sind. Das heißt, man hat zwar diesen Offensivdruck nicht aufrechterhalten können, über mehrere Phasen im Spiel, aber konnte dann zumindest einfach den eigenen Ballbesitz sichern, auch wenn es dann in dem Moment dann eher ein Ballgeschiebe war, aber das ist ja auch in manchen Phasen des Spieles durchaus legitim und konnte damit dann wirklich auch einfach den Sieg über die, ja, einfach souverän gestalten letztendlich. Was mir noch wirklich auch aufgefallen ist, ist das Duo Pavlovic-Goretzka auf der Doppel-6 oder im Mittelfeld, das aus meiner Sicht ein herausragendes Spiel gemacht hat. Also sowohl Pavlovic, der als Ballverteiler und als wirklich auch ja dynamisch beweglicher Spieler im Mittelfeld agiert hat, der auch wirklich zum Teil dann nach vorne mit reingestoßen ist, Chipbälle im Stil von Kimmich gespielt hat und da wirklich eine grandiose Leistung abrufen konnte. Und Goretzka, der sich gut mit ihm ergänzt hat, der physisch sehr, sehr, sehr präsent war, der oft auch im Gegenpressing den richtigen Riecher hatte und dann eben auch wirklich dazwischen gehen konnte, wichtige Ballbesitz oder Ballgewinne auch initiieren konnte. Und aus meiner Sicht war wirklich dieses Duo im Mittelfeld dann auch so die Grundlage dafür, dass das Spiel dann auch in dieser Souveränität und in dieser Höhe dann eben auch gewonnen werden konnte. Und das ist natürlich schon interessant, gerade wenn man sieht, dass eben Kimmich jetzt auf rechts spielt und mit Pavlovic und Goretzka sich zumindest Stand jetzt ein Duo gefunden hat, das da sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr kontrolliert und eben auch spieldynamisch agiert.
Ja, stimme ich dir zu. Würde auch sagen, dass beide ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Auf der anderen Seite würde ich auch ganz gerne Thomas Müller herausheben, weil ich finde, dass der ein richtig großes Spiel tatsächlich gemacht hat. Also das ist, das läuft immer so ein bisschen unterm Radar, was der eigentlich für eine Saison spielt. Ist in der Bundesliga immer noch einer der besten Vorbereiter überhaupt, also in diversen Statistiken, sei es bei den Aktionen, die zu Schüssen führen, sei es bei Torschussvorlagen, sei es bei Assists pro 90 Minuten oder Expected Assists pro 90 Minuten. Er mischt da überall ganz oben in der Bundesliga mit, ist immer noch ein herausragender Vorbereiter, hat immer noch einen herausragenden Instinkt auch, also allein beim 1-0 war es, glaube ich, wie er da rückwärts in den Strafraum rein läuft und dann den Ball per Kopf querlegt. Absolut klasse. Ich glaube, das ist ein Laufweg, den in der Form und so mit diesem Rückwärtslauf fast nur Thomas Müller macht. Hat dann nach dem Spiel auch das als Thomas Müller-Lauf bezeichnet. Und ich finde, bei Müller hat man immer das Gefühl, auch wenn es nicht so läuft und auch wenn er mal einen schlechten Tag hat, das ist wenigstens einer der Spieler, bei denen du das Gefühl hast, der versucht nicht nur was, also der ist nicht nur ständig in Bewegung und versucht was, sondern das hat schon auch einen Sinn, was er macht. Also er läuft nicht mit dem Kopf in die Wand, so wie es bei Musiala ja häufig der Fall ist oder auch bei Leroy Sané häufig der Fall ist, sondern das hat alles Hand und Fuß, was er macht, und das gibt dem Bayern-Spiel auch eine gewisse Struktur. Deshalb glaube ich, dass Müller in diesem Spiel auch nochmal ein richtiger Unterschiedsspieler war und das abermals bewiesen hat, dass er extrem wertvoll für die Bayern in der Saison auch ist. Ich glaube, es hat schon seine Berechtigung, dass er nicht in jedem Spiel in der Startelf steht und dass er insgesamt auch nur auf Platz 13 steht, was die Spielzeit angeht im Kader des FC Bayern München. Aber er kann in diesen ausgewählten Spielen immer noch eine absolute Waffe für den FC Bayern München sein. Und das hat er hier abermals unter Beweis gestellt. Und deshalb für mich war es der Man of the Match in diesem Spiel, auch wenn die Bayern insgesamt natürlich eine sehr gute Leistung gezeigt haben und es schwer ist, da jemanden nochmal extra herauszuheben.
Ja, da bin ich ganz bei dir und ich musste auch, glaube ich, ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ich wirklich die letzten Jahre immer viel über Müller geschimpft habe, über seine Art des Spiels, auch dann zum Teil, wenn es dann schlecht gelaufen ist, hat man ja oft dann auch das in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass dann ja seine mangelnde Technik und eben seine Interpretation des Spiels dann eben auch nicht gerade förderlich war. Aber diese Saison ist es wirklich, ja, wie du sagst, in vielen Spielen herausragend. Ich meine, auch diese Kontrolle über das Gegenpressing und eben auch die Kommunikation mit den Mitspielern, die Offensivlaufwege, die du eben auch hervorgehoben hast und dass er letztendlich auch seine Rolle akzeptiert oder zumindest diese nicht mehr hundertprozentige Stammspielerrolle akzeptiert und dann eben aber in den Spielen, wo es drauf ankommt, trotzdem seine Leistung abrufen kann und auch wenn er eingewechselt ist, die Leistung abrufen kann. Das sind schon wirklich Punkte, die man ihm zugute halten muss und die ihn einfach diese Saison auch wirklich zu einem ganz, ganz wichtigen Spieler macht. Und da muss man wirklich den Hut ziehen und schon sagen, ja, Thomas, das läuft gerade.
wie hat dir denn Matthijs de Ligt gefallen? Der ja mit Eric Dier auch in der Innenverteidigung gespielt hat. Das war ja schon auch eine kleine Überraschung, dass Kim auf der Bank saß und Dier und de Ligt gestartet haben. Wie hat dir de Ligt gefallen und wie hat dir insgesamt dieses Innenverteidiger-Duo auch gefallen?
Also ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass de Ligt jetzt wieder in Tuchels Gunst offenbar weiter nach vorne gerückt ist, nachdem es ja zeitweise fast schon Innenverteidiger Nummer 4 war, nachdem auch alle Innenverteidiger wieder gesund sind. Und dementsprechend war ich wirklich auch sehr positiv überrascht von der Leistung von de Ligt. Auch gegen Leipzig war das schon sehr, sehr souverän. Und jetzt auch wieder gegen Lazio zusammen mit Dier, die sich auch erstaunlich gut ergänzen, obwohl beide gefühlt auch eine ähnliche Art haben, diese Innenverteidigerposition zu interpretieren, funktioniert das wirklich gut. Beide haben ein solides Passspiel, können auch mal einen langen Ball nach vorne spielen, der dann eben auch wirklich gut das Spiel einleitet. Und eben gerade auch kopfballtechnisch hat man wirklich gesehen, was auch gerade an diesen Expected Goals nochmal zu erkennen war, da hat Lazio auch überhaupt kein Land gesehen letztendlich. Und da, ja, muss man wirklich sagen, zeigt de Ligt das, was man sich von ihm erhofft und was er ja auch schon letzte Saison gerade auch in der Schlussphase wirklich zeigen konnte. Und ich hoffe einfach mal, dass er diese Form jetzt weiterhin zeigen kann, dass auch Tuchel ihm weiterhin die Chance gibt und dass vielleicht de Ligt dann doch auch mittel- und langfristig ein Anker in der Innenverteidigung von Bayern werden kann.
Ja, ich fand auch, dass de Ligt jetzt gerade auch in den letzten Einsätzen, die er so hatte, wieder Schritte nach vorn gemacht hat. Ich glaube, dieses Spiel gegen Lazio, das hat ihm jetzt nochmal extrem gut getan, hat für mich auch sehr locker gewirkt. Also in den vergangenen Monaten hat er häufig ein bisschen verkrampft gewirkt, finde ich, ein bisschen natürlich auch unzufrieden mit seiner Situation. Das hat man ihm klar angesehen. Und jetzt, finde ich, hat er sehr, sehr locker auch gewirkt und vielleicht auch so ein bisschen befreit. Vielleicht das ist natürlich sehr viel Spekulation von außen, da gibt ja auch viele Medienberichte und nicht jeder davon oder nicht jeden davon sollte man für bare Münze nehmen. Insofern muss man da mal vorsichtig sein, aber vielleicht war es ja wirklich so, dass er eine gewisse Unzufriedenheit auch mit dem Trainer hatte und dass jetzt diese Situation zu wissen, dass im Sommer einfach Schluss ist, auch dazu geführt hat, dass de Ligt jetzt befreiter aufspielen kann. Hat in der einen Situation ein bisschen Glück, wo er mit dem Kopf reinspringt. Ich hätte ihm das nicht als klaren Fehler ausgelegt, aber das ist schon so, dass du als Innenverteidiger dann natürlich extrem doof auch aussiehst, wenn du den Ball so mit Kopf verlängerst und dann hinten der Stürmer frei am zweiten Pfosten steht und das Ding einschiebt. Ja, und das macht auch was mit deiner Psyche als Innenverteidiger, auch wenn du dir noch so oft einredest, dass das nicht dein klarer Fehler ist. So wünschst du dir dann natürlich in dem Moment auch, dass du den Ball nicht verlängert hast, dass der Ball nicht reinging, war, glaube ich, ganz wichtig für de Ligt. Ja, und dann auch beim 2-0, glaube ich, wo er da per Volley dann auf Müllers Kopf weiter spielt. Also auch das sicherlich eine schöne Szene, aber insgesamt einfach ein souveränes Spiel von ihm. Und ja, bei Eric Dier ist es natürlich auch so, dass er viele überrascht hat, inklusive mir. Also ich habe schon geglaubt, dass er den FC Bayern in der Breite verstärken kann und hier und da auch mal die ein oder andere Minute sammeln kann. Aber dass es jetzt darauf hinausläuft, dass er ja quasi fast schon Stamminnenverteidiger aktuell ist, das ist schon überraschend und das ist rein leistungstechnisch auch einfach verdient. Also spielt wirklich gute Bälle, viele, viele gute Pässe in die Spitze, sehr gut im Aufbauspiel, sehr gute lange Bälle, defensiv grundsolide. Klar, wenn er mal ins Laufduell muss, sieht man schon auch seine Grenzen, aber ja, der macht viel mit Stellungsspiel, viel mit Auge, wie man so schön sagt, ist eine absolute Verstärkung für den FC Bayern und ich bin da sehr gespannt, wie es jetzt auch weitergeht und wer dann auch als nächstes gegen Mainz in der Innenverteidigung spielt und wer da den Vorzug bekommt. Tuchel hat da auf jeden Fall die Qual der Wahl, glaube ich.
Ja, was ich nochmal wirklich hervorheben wollen würde, ist, dass eigentlich wirklich gefühlt jeder Spieler in diesem Spiel gegen Lazio nochmal eine individuelle Leistungssteigerung hatte und eben auch gerade unter der Tatsache, dass eigentlich taktisch keine große Neuerung jetzt in diesem Spiel von Bayern kam, trotzdem diese individuellen Sachen aber deutlich besser funktioniert haben. Dass ein Sané sowohl defensiv als auch offensiv deutlich glücklicher und eben auch motivierter agiert hat, dass ein Kane wieder seine Tore macht und eben auch ja dann das nötige Glück und eben auch dieses Abschlusskönnen dann eben vor dem Tor hat, dass die Innenverteidigung dann auch diese, wie du sagst, diese Situationen, die auch mal gegen einen laufen können, in dem Fall dann für sich entscheidet, dass das Mittelfeld funktioniert, auch ein Guerrero, den ich wirklich stark fand, der technisch sowieso eigentlich alles am Ball kann und auch wirklich gute Flanken immer spielen kann, der mir auf links da wirklich gut gefällt, auch wenn so ein bisschen ihm natürlich dieses lineare Offensive abgeht, das dann ein Davis auch mit ins Spiel bringen kann, aber grundsätzlich wirklich eigentlich auf allen Positionen verbessert. Musiala ist eh über alle Zweifel erhaben, aber auch der einfach im Spiel besser eingebunden gewesen. Und das ist schon wirklich was, wo ich mich zum einen natürlich frage, warum nicht immer so? Also wenn es wirklich jetzt nicht unbedingt an der Taktik liegt oder zumindest auch es mit derselben Taktik funktionieren kann, dann muss man natürlich schon die Frage stellen, warum es denn in den Spielen davor dann so anders aussah oder zumindest in vielen Spielen davor so anders aussah.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich glaube, das ist die Königsfrage, aber die lässt sich irgendwie nicht beantworten. Das zieht sich ja auch schon durch die gesamte Saison. Aber lass uns mal den Blick jetzt weiten. Jetzt bist du im Champions League Viertelfinale, hast deine letzte Chance auch gewahrt, dort, oder deine vielleicht letzte Chance auch gewahrt, dort einen Titel vielleicht zu holen. Wie siehst du denn generell jetzt auch nach diesem Auftritt die Chancen des FC Bayern München, dass man in der Champions League, ich will noch gar nicht vom Titel sprechen, aber dass man zumindest relativ weit kommt in diesem Wettbewerb?
Ja, ist eine interessante Frage, weil gefühlt gerade nicht so wirklich, wenn man vielleicht Manchester City mal, die ja allein aufgrund des Trainers und aufgrund des enormen Kaders ja eigentlich immer zum Favoriten oder zu dem Favoritenkreis gehören, gibt es eigentlich wenige Mannschaften, die jetzt wirklich so 100% gerade in Topform sind in Europa und die sich jetzt wirklich gerade ja zu dem Titelfavoriten herauskristallisieren. Also wir haben vielleicht noch Arsenal, die aber auch immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen haben. Paris, die natürlich auch individuell enorm besetzt sind, aber auch defensiv immer wieder für Anfälligkeiten gut sind. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn man jetzt vielleicht auch nicht gerade gleich gegen Manchester im Viertelfinale zugelost wird, wie es dann weitergeht. Und dann würde ich sagen, dass natürlich schon Chancen da sind, dass natürlich in so einem K.O.-System auf Champions-League-Niveau vieles gut laufen muss und natürlich dann eben auch diese Leistungssteigerung deutlich konserviert und eben auch nochmal weiter ausgebaut werden muss, ist, denke ich, auch klar. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob der Schwung mitgenommen werden kann und ob letztendlich auch diese Entscheidung, dass Tuchel jetzt Stand jetzt bis Saisonende bleibt, was das mit den Spielern im weiteren Saisonverlauf macht, ob sie sagen, wir haben doch noch die letzte Motivation mit dem Trainer, der zum Sommer weg ist, nochmal zu zeigen, was wir können, oder ob es dann eher zum Gegenteil führt und dann mittelfristig ja die Leistungen wieder ein bisschen abflauen und man sagt, ja, wir können uns aber dem nächsten Trainer wieder empfehlen und dann vielleicht in der Bundesliga der zweite Platz gehalten wird, aber dann eben sowohl in der Champions League als auch dann nach oben auf Leverkusen vielleicht dann doch nicht mehr so viel geht. Also ich würde mir wünschen, dass wir eine spannende Champions League sehen werden, wo eben auch Bayern wirklich dann vielleicht nochmal das zeigt, was sie jetzt auch gegen Rom gezeigt haben und da einfach auch nochmal individuell den nötigen Tick drauflegen können.
Ja, wir können ja gleich nochmal auf die Gegner schauen. Ich glaube, was ganz wichtig ist beim FC Bayern ist, dass man sich selbst ein Stück weit in den Griff bekommt, weil ich habe zwar gerade gesagt, es ist so ein bisschen die Königsfrage, woran es jetzt liegt, dass man immer wieder so wechselhaft auch ist in den Auftritten, obwohl die Taktik sich ja höchstens marginal verändert. Da finde ich, könnte tatsächlich das ein Schlüssel sein, was ich bei De Ligt beobachtet habe. Also wirklich dieses Gefühl, passt auf, es ist jetzt in der Form, wie es aktuell nicht so hundertprozentig läuft, läuft es eben nur noch bis Sommer. Lasst uns jetzt zusammenraufen, lasst uns die individuellen Befindlichkeiten, die Spieler vielleicht haben, die vielleicht auch der Trainer hat, lasst uns die beiseite schieben und lasst uns wirklich versuchen, jetzt bis Mai, bis Ende der Saison an einem Strang dort zu ziehen und in dieses Finale auch, in dieses Saisonfinale zu gehen. Wenn man so eine Energie entfalten kann, wenn man da wirklich das schafft, sich darauf zu verständigen, dass all die Gründe, warum das alles gescheitert ist, und intern wird man da deutlich mehr darüber Bescheid wissen, als wir das nur erahnen können. Wenn man das schafft, das beiseite zu schieben, dann glaube ich, hat man eine Chance, auch in der Champions League relativ weit zu kommen. Wie gesagt, vom Titel will ich gar nicht sprechen. Ich glaube, da gibt es mit Manchester City, auch mit Real Madrid, die ich immer noch dazu zähle, auch wenn da sicherlich immer so ein bisschen in Europa dann auch so gebunkelt wird, naja, so richtig in Topform sind die ja nicht, aber in den K.O.-Spielen, das wissen wir traditionell, sind sie halt meistens da und sind immer top in der Champions League, aber bis auf diese beiden Clubs sehe ich in der Champions League aktuell eigentlich keinen, wo ich sage, da müsste sich der FC Bayern vor verstecken, und das ist eine große Chance, wenn man jetzt nicht unbedingt einen der beiden dann auch im Viertelfinale zieht, ist das eine große Chance, dann auch ins Halbfinale einzuziehen. Das muss man jetzt einfach realisieren, glaube ich. Das muss man intern, muss man das jetzt aufarbeiten, muss schauen, was lief gegen Lazio gut, warum lief es gut, und darauf dann aufbauen und schauen, dass man wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl dann auch nochmal, so ein Team-Spirit auch hinbekommt. Wobei ich auch dazu sagen muss, das ist jetzt unter Thomas Tuchel aus meiner Sicht nicht so, wie es unter Niko Kovac in der Endphase beispielsweise war oder wie es vielleicht auch bei anderen Trainern in der Endphase war. Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie die Kabine komplett verloren hätte oder so. Also das sehe ich nicht. Ich glaube schon, dass es da eine Grundebene zwischen Mannschaft und Trainer auch gibt. Das sieht man auch immer wieder, wenn man sieht, wie ein Thomas Müller sich auch über den Trainer äußert. Ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Barometer. Dann sieht man da schon, dass Tuchel schon auch noch innerhalb der Kabine, glaube ich, angesehen ist. Jetzt vielleicht nicht bei jedem Spieler, glaube aber, das gelingt auch keinem Trainer. Also du wirst immer Spieler haben, die mit ihrer Situation einfach unzufrieden sind und deshalb eben auch mit dem Trainer unzufrieden sind. Das gehört dazu. Aber nochmal, wenn man es schafft, dann diese persönlichen Befindlichkeiten auch beiseite zu schieben und sich jetzt in so einem Zweckbündnis bis zum kommenden Sommer zu vereinen, dann glaube ich, hat man gute Karten, die Saison noch halbwegs versöhnlich auch zu beenden, auch wenn es am Ende wahrscheinlich kein Titel wird.
Was mich auch in dem Zusammenhang positiv stimmt, ist einfach die Europameisterschaft, auch die im Sommer ja stattfinden wird. Und letztendlich ist ja der Bayern-Kader gespickt mit Nationalspielern, die sich alle dafür empfehlen müssen. Und gerade auch die deutschen Nationalspieler, auch um die Generation Goretzka, Kimmich, die ja mit Gnabry, Sané wirklich auch vertreten sind und die ihren Stammplatz momentan in der Nationalmannschaft alles andere als sicher haben. Da denke ich schon, dass die wirklich auch mal eine extreme Motivation haben werden, sich da nochmal zu empfehlen und zu zeigen, dass sie jetzt mit Ende 20, wo sie ja eigentlich auf dem Zenit ihrer Karriere hypothetisch sein könnten, sollten, wie auch immer man das sehen will, dass sie da nochmal wirklich alles dran legen, nochmal dieses Stigma der unvollendeten Generation ablegen zu können. Und da ist natürlich nicht mehr viel Zeit, um das einfach umsetzen zu können. Und dementsprechend stimmt mich das positiv oder würde ich einfach mal davon ausgehen, dass auch gerade diese Spieler nochmal zeigen wollen, was in ihnen steckt und dass eben diese Leistung eben auch mal konstant auf einem hohen Weltklasse-Niveau vielleicht auch mal konservieren können.
Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Und wenn wir jetzt mal auf die Gegner blicken nochmal, wie gesagt, Manchester City und Real Madrid sind für mich Top-Tier. Also das ist, gegen die wird es sehr, sehr schwer. Auch wenn der FC Bayern an seine beste Leistung kommt, glaube ich, klar, auch gegen die haben sie eine Chance. Das will ich gar nicht, bestreiten. Aber ich glaube, bei denen hätte ich eher ein mulmigeres Bauchgefühl. Ich glaube, dann gibt es mit Teams wie Arsenal, wenn sie denn das 0-1 gegen Porto noch drehen im Rückspiel. Inter, wenn sie das durchbringen, aktuell 1-0 vorn gegen Atletico Madrid. Paris Saint-Germain, hast du schon gesagt. Ich finde, gegen Real Sociedad muss man auch erstmal beide Spiele relativ souverän dann auch gewinnen mit 2-0 und 2-1. Also Paris, Inter, Arsenal, die würde ich alle so dann in so ein nächstes Tier packen, wenn sie dann weiterkommen, wo ich dann sage, beziehungsweise Paris ist ja schon weiter, aber die, wo ich dann sage, okay, das ist so ein 50-50-Ding, bin ich mir nicht ganz sicher, in welche Richtung das kippt. Und dann hast du mit so Teams wie Barcelona, Napoli, PSV Eindhoven, Dortmund, vielleicht auch Atletico Madrid, die nicht mehr ganz so stark sind wie früher, die sich dann gegen Inter noch durchsetzen müssten, hast du dann so Teams, wo ich sage, da sind die Bayern aus meiner Sicht favorisiert, also wo sie auch gewinnen müssen und gute Karten dann auch haben, in die nächste Runde einzuziehen. Also da ist schon viel dabei, wo ich glaube, dass man das aus Bayern-Sicht schon auch positiv framen kann. Man muss den Arsch halt bis dahin hochbekommen, man muss es dann auch schaffen, bis dahin wieder ein gutes Gefühl in die Mannschaft zu bekommen. Das heißt, im Idealfall in der Bundesliga dann eben auch die Punkte zu holen, in der Bundesliga gute Leistungen wieder zu zeigen, Selbstbewusstsein aufzubauen, das wird ganz entscheidend sein. Und dann sehe ich eigentlich in den meisten Szenarien, die diese Auslosung dann auch bietet, sehe ich eigentlich gute Karten für den FC Bayern, dass es zumindest mal ins Halbfinale gehen könnte. Und ich glaube, Halbfinale wäre schon was, wo man sagen kann, das ist ein Erfolg, auch unter den Umständen, die man aktuell hat.
Was für mich auch hier nochmal entscheidend sein könnte, ist auch vielleicht eine Rückkehr von Coman, der dann ja auch vielleicht wieder zu den entscheidenden Spielen hoffentlich fit sein wird und der eben auch nochmal so ein anderes Element mit ins Spiel bringen kann. Und auch gerade erfahrungsgemäß in diesen K.O.-Spielen war er wirklich eher ein Spieler, der häufig den Unterschied machen konnte. Und da würde ich mir wirklich auch erhoffen, dass er vielleicht wirklich wieder zu Form und eben nach seiner Verletzung auch dann wieder in die Form hineinfindet und da dann vielleicht auch nochmal ein bisschen das Zünglein an der Waage sein kann, wenn es dann hoffentlich dann wirklich im Viertelfinale, Halbfinale dann wirklich um die entscheidenden Spiele gehen wird.
Ein Thema haben wir noch zum Abschluss, quasi frisch reingekommen. Wir haben zwar vor dem Podcast schon drüber gesprochen, weil es da die ersten Gerüchte gab, aber jetzt ist es auch offiziell. Mathys Tel hat beim FC Bayern München bis 2029 verlängert. Zitat, ich möchte Tore schießen und vorbereiten, spiele mit Herz und Energie für den FC Bayern und gebe alles für diesen Club und seine Fans. Also gab es ja auch Gerüchte im Winter, dass Mathys Tel den FC Bayern eventuell auch verlassen könnte, wenn sich an seiner Situation nichts weiter ändert. Was ist so dein erster Eindruck dazu?
Ja, ich finde das wirklich sehr schön und auch dieses Zitat, das jetzt du auch gerade im Zusammenhang mit seiner Verlängerung gebracht hast, könnte man ja auch einfach so als, ich sage mal, PR-Phrase abtun, aber bei Tel hat man wirklich das Gefühl, dass dieser unbedingte Wille, dieser unbedingte Einsatz für den Verein und für eben vor allem auch für sein Spiel wirklich auch authentisch ist. Also man hat wirklich nie das Gefühl, dass der sich hängen lässt, er will alles dafür geben, um sich selbst und die Mannschaft einfach voranzubringen. Und das ist ein Element, das dem Bayern gerade gut tut, dass ich mir öfters eben auch mal von Anfang an auch gewünscht hätte im Spiel, dass Tel eben auch mal wirklich mehr zu seinen Einsatzminuten kommt. Aber das ist wirklich so eines der wenigen Lichtblicke auch die Saison zusammen mit Pavlovic, dass Tel, wenn er spielt, dann doch einfach wirklich genau diesen Einsatz auch zeigen kann. Und gerade das neben seiner guten Orientierung auf den Abschluss und auch seinen technischen Fähigkeiten und seiner Schnelligkeit macht mich das eigentlich am positivsten gestimmten, dass er einfach diesen unglaublichen Willen hat und eigentlich auch diesen Ehrgeiz, sich bei einem Verein wie Bayern durchzusetzen. Und das haben, glaube ich, in der Kombination nicht so viele Spieler. Umso schöner, dass er jetzt auch langfristig nochmal verlängert hat, weil es ja dann doch auch ein paar immer wieder Gerüchte gab. Ist er noch zufrieden, wenn er dann doch relativ wenig spielt und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang eine sehr gute Nachricht. Vielleicht auch im Gegensatz zu der dann wahrscheinlich nicht erfolgenden Davis-Verlängerung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also da wirklich dann schön, dass jetzt Mathys Tel wahrscheinlich die nächsten Jahre weiter für den FC Bayern München stürmen wird.
Ja, und ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass er jetzt gegen Lazio nicht von Anfang an gespielt hat, weil gegen Freiburg war Mathys Tel für mich einer der besseren Spieler, auch schon im ersten Durchgang, nicht nur wegen seines Tores, sondern einfach, weil er für mich ein gutes Spiel gemacht hat, sehr präzise in seinen Aktionen, sehr bemüht darum, auch Tiefe zu kreieren im Spiel nach vorn, hat für mich den schärferen und ein bisschen auch gefährlicheren Eindruck gemacht als Leroy Sané in den letzten Wochen, der ja gegen Freiburg ausfiel. Ja, und für mich hat Tell diese Chance absolut genutzt und da hätte ich dann gesagt, auch gerade weil Sané in so einem Abwärtsstrudel vorher war, hätte ich gesagt, komm, ich gebe jetzt Tell gegen Lazio auch in der Champions League die Chance und schau mal, was er dort auf die Beine stellt. Am Ende hat dort Sané gespielt. Sané hat ein gutes Spiel gemacht gegen Lazio, das möchte ich hier auch betonen. Also der Trainer hat insofern dann auch nachträglich recht gehabt. Trotzdem habe ich mich ein bisschen darüber gewundert, dass Tell nicht von Anfang an gespielt hat. Und ja, sonst bin ich komplett d'accord und sage auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Puzzlebaustein, wie auch immer, für die Zukunft des FC Bayern München.
Ja, und auch gerade auf der Position, auf der er spielt, sowohl zentral als auch über die Außen, ist das schon eine Position, wo wir sehr, sehr viele Spieler mit einem ähnlichen Alter haben, also mit Gnabry und Sané und Coman, die ja alle in ähnlicher Jahrgang sind. Und da ist natürlich schon auch wirklich wichtig, dass man da langfristig oder mittelfristig auch jemanden in der Hinterhand hat, der dann auch mal diese Position mit übernehmen kann oder dann vielleicht sogar, wenn er später mal in eine zentralere Rolle vielleicht auch hineinwächst, dann auch mal auf der Position von Kane zum Einsatz kommen kann. Also das sind schon wirklich natürlich gute Überlegungen oder gute Perspektiven, die wir da haben. So eine Entwicklung ist natürlich nie garantiert, das ist natürlich auch klar. Aber wie schon gesagt, ich habe bei dem Jungen wirklich ein gutes Gefühl, eben weil er auch gerade diese Einstellung so mitbringen kann oder so mitbringt. Und das ist natürlich schon was nicht alle Spieler letztendlich haben. Mich hat auch gewundert, dass Tell nicht von Anfang an gespielt hat. Ich hätte ihm auch die Chance gegeben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast zwar gegen Freiburg angesprochen, dass Tell da offensiv viele Aktionen hatte, die gut waren. Es war aber auch so, dass er gefühlt defensiv sehr, sehr, sehr bemüht war und auch gefühlt jedem Ball hinterhergerannt ist, aber dadurch auch manchmal so ein bisschen Unklarheiten in der Zuordnung ausgelöst hat. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er war fast übermotiviert und konnte da nicht genau defensiv die Position einnehmen, die ihm eigentlich zugeschrieben war. Und das hat dann häufig auch so ein bisschen für Verwirrung in der Defensive gesorgt. Und vielleicht hat der Tuchel auch das ein bisschen im Hinterkopf gehabt und gesagt, in einem K.O.-Spiel lasse ich erstmal Sané ran, der dann vielleicht auch in dem Zusammenhang zumindest nicht übermotiviert defensiv ist, das kann man zumindest mal sagen, und dann aber dann vielleicht auch ein bisschen die sichere Wahl in dem Zusammenhang war. Könnte zumindest ein Aspekt sein, der da auch mit reingespielt hat.
Ja, wobei Sané auch manchmal diese Momente hat, wo er dann über einen halben Platz sprintet und seine Position komplett verlässt, aber sei es drum. Kann natürlich sein, dass Tuchel dann gesagt hat, Sané hat zumindest mehr Erfahrung und mehr Spielrhythmus vielleicht auch. Insofern, wie gesagt, sei es drum, er hat ja jetzt dennoch verlängert, obwohl er wieder relativen, ich will jetzt nicht sagen Schlag bekommen hat, aber ich glaube schon, dass er sich auch Hoffnung gemacht hat, dass er dann auch gegen Lazio vielleicht starten darf. Trotzdem natürlich ein wichtiger Meilenstein für den FC Bayern München. Ja, Elisha, dann bedanke ich mich jetzt zum Ende noch bei dir, denn wir sind auch schon am Ende unserer Folge und sag nochmal Danke dafür, dass du dir hier am Mittwochnachmittag die Zeit genommen hast, um über den FC Bayern München zu sprechen.
Ja, ich kann mich auch nur zurückbedanken. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht und Dankeschön.
So, und wenn euch der Podcast und auch andere Podcast-Folgen gefallen haben und ihr auch gern mal bei uns auf mirsanroth.de vorbeischaut und dort unsere Artikel lest, dann habt im Hinterkopf, ihr könnt uns und unsere Arbeit und unsere Zeit, die wir dort rein investieren, auch finanziell unterstützen, wie das geht, warum ihr das tun solltet, was wir mit eurem Geld anstellen und welche Ziele wir verfolgen. Das erfahrt ihr alles auf mirsanroth.de/unterstützen. Wir melden uns dann nächste Woche wieder und schauen mal, ob der FC Bayern München seinen Aufwärtstrend weiter verfolgen kann und wie es dann auch bei den Frauen gelaufen ist in der Bundesliga, die wie gesagt ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Frankfurt am Samstag haben. Und das alles werden wir dann besprechen. Bis dahin, macht's gut, ciao und Servus.
Servus.
Mia San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.